Shalom, liebe Freunde. Yom Rishon. Yom Rishon heißt, Michael?
Tag des Kopfes.
Na ja, der erste Tag, Tag
Der
des
erste,
Kopfes, der
ja.
erste Tag der Woche. Jesus Joshua sprach vom ersten Tag der Woche, nicht vom Sonntag, dem Sonnenkult, dem schmutzigen heidnischen. Sondern heute ist der erste Tag der Woche. Da ging Maria aus Magdala und Maria, die Mutter Jesu, an das Grab und schauten sich es an und stellten fest, dass Joshua nicht da war. Der erste Tag der Woche, 24. Mai 2026. Ich bin mit Michael wieder zusammen. Ich bin hier in Bnei Brak bei Jerusalem. Und wir haben heute wieder ein Thema. Christen lesen eine verfälschte Bibelübersetzung. Ein Jude korrigiert sie, Teil 8. Und Michael und ich schauen uns heute an Genesis 16, wenn die Zeit reicht, noch Genesis 21. Zwei Frauen im wilden Kampf, im wilden Kampf. Hagar, die Emigrantin wirklich, und Sarai, wie sie damals noch heißt, die Fürstin, die Gattin des Abraham, sind in einem schweren interkulturellen Kampf, in dem es darum geht, dass die Untergeordnete sich unterordnen muss, sich unterweisen muss gegenüber der Matriarchin. Und das will sie nicht. Und wir werden das sprachlich genau untersuchen, was hier passiert. Michael, du liest vor 16 Sätze nach meiner Einleitung, lies sie kurz auf Buberdeutsch vor. Oder wir können es machen, einfach Satz für Satz, damit es nicht zu viel wird. Jeweils drei Sätze. Lies drei Sätze vor. Genesis 16, Martin Buber. Martin Mordechai Buber finden Sie im Internet online. Übersetzt ja brillant, hat zwar auch Lücken, aber ist besser als viele deutsche Übersetzungen. Und wir werden schauen, wie kann man es noch besser machen. Noch besser als besser. Michael, Genesis 16.
Sarai, Abrahams Weib, hat ihm nicht geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, ihr Name war Hagar. Sarai sprach zu Abram: Da er mich doch versperrte fürs Gebären, geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht, dass ich aus ihr bekindet werde. Abram hörte auf die Stimme Sarais. Sarai, Abrams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Ablauf von 10 Jahren, die Abraham im Lande Kanaan siedelte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zum Weib.
Erster Eindruck von dir, Michael. Wir sind im Jahre 2000 vor. Sarai ist damals noch nicht Sarah. Sarai heißt meine Fürstin. Abraham heißt mein Vater ist erhaben. Beide sind angesehene Männer im Lande Israel. 10 Jahre übrigens. Die Zahl 10 ist immer die Zahl der Bewährung, der materiellen Ganzheit in Gott, der materiellen und zeitlichen und emotionalen Ganzheit vor Gott. Sie haben keine Kinder. Das ist das Trauma ihres Lebens. Sie kommen aus Mesopotamien, heute Irak, Iran, haben keine Kinder und sie leiden beide unter der Unfruchtbarkeit der Sarai, meiner Fürstin. Diese Hagar ist eine Magd, die am Markt gekauft wurde, eine Marktmagd. Und diese Frau ist eine Ägypterin. Ägypten ist ja das Land der Engen. Das Land der Engen. Wir hatten ja vorher schon das Thema in Genesis 12. Sarai ist in Ägypten und leidet unter den Schikanen des Diktators Pharao. Und es gibt eine jüdische Tradition, ein Midrasch, dem zufolge Hagar, die Tochter des Pharaos, ist, die erkannt hat, welche Größe Abraham und Sarah, später Abraham und Sarah innewohnt und beschlossen hat, ich möchte bei denen wohnen, ich möchte mit denen arbeiten. Sie sei geflohen aus dem ägyptischen Königshof nach Genesis 12 und habe sich angesiedelt bei Abraham und Sarai und beschlossen, ihnen zu dienen, weil sie sagte, diese Männer, die mit ihm zusammenleben und seine Frau und die anderen Frauen sind so aufregend, gläubig, monotheistisch, sie möchte mit ihnen arbeiten. Und Hagar heißt wirklich die Emigrierende. Das heißt, ihr Name ist Programm, Nomen ist Omen. Sie ist die Emigrierte oder heute modern Deutsch gesprochen, der Flüchtling. Heute sagt man in bestimmten Kreisen die Geflüchtete. Ich mag lieber das harte Wort Flüchtling. Sie ist ein Flüchtling. Sie ist ein Flüchtling. Es könnte doch nicht aktueller sein in Europa. Du weißt ja, was los ist in Europa. Wir wissen alle, was in Europa los ist. Flüchtlingsschwämme ohne Ende. Deutschland, deine Moslems. Du bist nicht mehr zu Hause. Du bist unter muslimischer Diktatur mit eingehüllten Frauen und 20 Kindern pro Ehepaar. Michael, du bist in Iranistan. Du bist nicht mehr in Magdeburg. Bei dir laufen auch die Moslems herum und machen, was sie wollen mit dir. Du bist ein wertloser Mensch in Deutschland. Warum? Weil wir mit den Ausländern, die ich liebe, nicht korrekt umgehen. Wir müssen ihnen Grenzen aufzeigen und das ist nicht passiert seit über 15 Jahren, beziehungsweise 10 bis 15 Jahren, seitdem Tante Merkel beschlossen hat, wir nehmen sie auf und darum machen sie mit uns, was sie wollen. Und das verbietet uns die Bibel. Hagar bildet sich auch ein, ich bin eine Grande Dame. Mit mir verkehrt er. Damals war es üblich, dass eine Nebenfrau, eine Thebesfrau, KEBS, mit ihrem Hauptmann schlafen, verkehren darf, solange die Hauptfrau unfruchtbar ist. Und sie verkehrt mit ihm und kriegt sofort ein Kind. Und dann fängt die Eskalation an. Michael, dein Eindruck, was passiert dir? Du hast das Kapitel natürlich schon gelesen in Vorbereitung. Was fühlst du, wenn du das liest? Was erkennst du, wenn du das liest?
Also hier bahnt sich ja eine große Spannung an zwischen Hagar und Sarai, die ich übertitelt habe mit dem heutigen Tag, eine heilige Spannung. Und wenn ich das gesamte Kapitel betrachte, auch noch in 1. Mose 21 dann, wo es ja dann zum Finale kommt. Hier fängt mal zuerst jetzt diese Spannung der Würde an. Ja? Du hast ja schon gesagt, Hagar, die Magd, also eine Untergebene, erkennt oder will dann die Herrin Sarai nicht mehr anerkennen. Nachdem sie Beischlaf gehabt hat mit Abraham, schwanger wurde. Ja? Also das heißt, es beginnt langsam für unsere Kultur komisch, weil die Nebenfrau, aber es eskaliert ja immer mehr. Ja? Und du hast ja schon gesagt, es ist dann wichtig, auch irgendwann mal Grenzen aufzuzeigen. Und es beginnt harmlos, aber eskaliert und endet dann ja auch in Trennung. Ja? Und trotzdem steckt da eine heilige Botschaft für mich dahinter, ja. Die ist auch.
Willst du sie schon aussprechen für unsere Freunde in YouTube?
Ja gut, die Botschaft heißt halt, was halt nicht zusammenpasst, ja, sollte getrennt werden, damit, ich sage es mal, Gottes Wille, es wird ja Isaak geboren und Ismael, ja, die auch wieder unterschiedlich sind, aber Sarai erkennt ja dann, okay, um den Bund mit Gott zu vollenden, muss Hagar, ich sage es mal, in die Wüste geschickt werden oder weggeschickt werden, ja, damit sich Isaak, also die ganze Linie, wo dann auch ja Jesus und das ganze David und alles ja dann sich entwickelt, eigentlich zum Vorschein kommen kann. Ja? Und das ist es
Und
für
jetzt sag
mich.
uns doch, was heißt das Wort ägyptisch wörtlich? Was heißt ägyptisch wörtlich?
Mizraim heißt die Enge. Ja?
Genau, und darum schreibst du auch für dein Kurzprotokoll und sie alle bitte in YouTube. Streng genommen muss es heißen, und Sarai, meine Fürstin, die Gattin von, wirklich heißt die Gattin von, das Feuer von. Das Feuer von, die tragende Kraft, das möchte ich auch korrigieren. Eshet kommt von Esch, das Feuer, die tragende Kraft Abrahams, gebar ihn nicht, bekindete ihn nicht, war nicht fruchtbar, bekindete ihn nicht, es gab keine Fruchtbarkeit. Und Unfruchtbarkeit ist etwas sehr Hartes im Orient, sehr hart. Du hast zum Beispiel keine Kinder, du nix Kinder, du sein ohne Kinder. Aber dafür bist du ein fruchtbarer Mann, nämlich geistig, durch die Website und durch die Freundschaft mit mir, bist du ein fruchtbarer Mann. Im Bett hast du keine Kinder gezeugt, aber dafür hast du in dem biblischen Kontext seit, wann sind wir, 2 Jahre sind wir befreundet, stimmt's? Seit 2 Jahren bist du ein fruchtbarer, sehr potenter Mann. Ich habe auch keine biologischen Kinder gezeugt, weil ich meine Frau spät geheiratet habe, aber ich bin so fruchtbar, seitdem ich in Israel bin. Ich habe Kinder, ich kann die gar nicht mehr zählen. All meine Patienten sagen, du bist unser Papa, aber, das heißt, die Bibel sagt uns, es gibt auch geistige Fruchtbarkeit, die auch zu einer biologischen wird, weil die Menschen mich total lieben und mich auch körperlich begehren und sympathisch finden. Und so geht es dir ja auch. Du hast so viele Kinder schon gezeugt durch die Zuschauer und Zuhörer und ich auch, die unsere und deine Websites verfolgen. Kurzum, sie bekindet ihm nichts und ihr zugeordnet ist eine Schifra. Schifra heißt, eine Magd ist eine Bedienstete. Schäfer heißt eine Hinzugesellte, kannst du auch sagen. Schreib auf, ist besser statt Magd eine Hinzugesellte fürs Kurzprotokoll. Eine Hinzugesellte, denn eine Chiffra hat das Recht, hinzugezogen zu werden zu ihrer Familie. Nicht einfach nur eine Magd, die putzt und dann verschwindet, sondern wörtlich ist eine Chiffra eine Hinzugesellte. Eine Hinzugesellte. Und dann schreibst du auf, eine aus dem beengten Land kommende, damit es präziser wird. Nicht einfach Ägypten. Ägypten versteht doch kein Mensch. Kein Mensch denkt, Ägypten hat eine spirituelle Bedeutung. Das ist natürlich spirituell konnotiert. Die beengte, die begrenzte, die beschränkte, beengt, begrenzt, beschränkt. Das ist die Idee dahinter. Mizraim, wir haben ja vor 7 Wochen Pesach gefeiert, ist eine geografische Entität, aber auch eine spirituelle Bedeutung, nämlich das Land der geistigen Begrenztheit. Aus diesem Land kommt sie ja. Sie hat einen geistig begrenzten Horizont und das werden wir gleich sehen, darum eskaliert es ja. Und jetzt pass auf, jetzt schreibst du auf, die Sarai ist eine Hebräerin und Hebräerin heißt Michael.
Grenzüberschreitende.
Grenzüberschreitung, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, du kannst auch schreiben, Sarai in Klammern die Grenzüberschreitende begegnet einer begrenzten Frau. Damit ist, wenn du sprachlich arbeitest, und das ist ja unser Thema seit 8 Sendungen, das Thema vorprogrammiert. Ich wiederhole, wenn eine begrenzte Frau, geistig begrenzte Frau und auch religiös begrenzte Frau kommt, Einlass begehrt 2000 vor im Zelt eines wohlhabenden Mannes, der Gott gefunden hat und weiterhin findet und die Dame auch. Und diese Menschen sind Hebräer, Ivrim, dann ist der Konflikt in vorprogrammiert, in Eskalation. Weil Unbegrenztheit und Begrenztheit sich nicht vertragen. Vertragen sich nicht. Die Frau denkt sich, ich bringe meine ägyptische Mentalität, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich kann mit. Und Sarai sagt ihr, nein, ich habe Gott gefunden. Und wenn du nicht mit Gott zusammenlebst und die Weite Gottes lebst, bist du bei mir gestorben. Aber sehr scharf gestorben. Und darum eskaliert es und darum sagt er, Tomer, und es sprach Sarai zu Abraham, ihrem Gatten Abraham, mein Vater ist der Habmeister, ist das wirklich? Schau doch bitte, mein Gott, sie ist sehr ehrlich, mein Gott hat mich gehindert am Gebären, komm doch bitte, sie sagt zweimal bitte, das ist ihre Größe, geh doch bitte, komm doch bitte zu meiner Magd, zu meiner Bediensteten, zu meiner Hinzugesellten und dann kommt das Schöne, vielleicht werde ich erbaut, bekindet im Sinn von auch erbaut, schreib auf, Ibane. Ibane heißt nicht nur bekindet, sondern auch erbaut von Bina, du kennst ja die Bina. Nochmal Bina, die große Eigenschaft aus den Sefirot, die große Kraft Gottes ist die Bina. Wenn man Kinder hat, hat man die Kraft der Bina freigesetzt. Vielleicht werde ich durch sie erbaut. Durch sie erbaut, das heißt, sie spricht ihr Größe zu. Sie billigt ihr Größe zu, die Hebräerin. Sie ist grenzenlos. Aber die Begrenzte kann die Größe nicht würdigen. Das ist das Problem mit Ausländern und mit Flüchtlingen. Wenn sie undankbar sind, dann gibt es ein Geschrei. Und Abraham hörte auf die Stimme seiner Frau. Warum? Weil er in ihr übrigens nebenbei gesagt, Sarai gilt als Prophetin, als Künderin im Judentum, weil sie wusste, sie wird ein Kind bekommen, zwar nicht den primären Sohn, aber den sekundären Sohn über Abraham. Und Abraham hörte auf sie, wie ein Jude auf Gott hört. Er hörte auf die Stimme Sarais, weil er in ihr eine Künderin sah. Abraham hörte auf die Stimme seiner Gattin. Vielleicht wird
Warum schreibt hier Buber Abraham anstatt Abraham?
Das hat er gemacht, ich vermute, weil er sich schon vorwegnehmen wollte, dass er später Abraham genannt wird. Das nehme ich an. Oder der Verlag kann das auch gemacht haben. Das weiß Lambert Schneider, war sein Verlag. Vielleicht hat der Verlag gesagt, damit der Leser ihn informiert ist, mache ich da aus Abraham Abraham. Aber schnell ist es noch der Abraham. Abraham. Gott ist Abraham und Abraham ist der Vater vieler Völker. Und Sarai ist meine Fürstin und Sarai ist die Fürstin aller gottgläubigen Menschen. Und jetzt wird es spannend. Sarai nimmt, das ist immer das Recht der Dame, denn es ist ja ihre Beigesellte, der Mann hat seine Beigesellten und sie hat ihre Beigesellte. Sarai nimmt die Beigesellte, die Gattin des Abrahams, wird betont, sie ist die Gattin von Abraham und somit gleichberechtigt. Sie nimmt Hagar, die Ägypterin, es wird immer wieder betont, die Ägypterin. Warum wird immer wieder betont, die Ägypterin? Weil es zum Ausdruck bringen will, dass es eine Mentalitätsfrage ist, das musst du hinzufügen im Kurzprotokoll. Wir wissen doch schon längst, dass sie Ägypterin ist. Eine begrenzt horizontige, ich kriege ein neues Wort für dich. Eine begrenzt horizontige, weil die Bibel sagen will, der begrenzte Horizont hat sie immer begleitet. Sie denkt sich, ich bin eine große Person, ich darf mit ihm verkehren, aber hat nicht die Demut, Demut, die eine Frau, die so etwas machen darf, in einem gebildeten Haus praktizieren sollte. Und nach 10 Jahren, die Bibel will sagen, zehn ist immer die Zahl der Fülle. Dennoch ist die Fülle noch nicht eingetreten. Esser, die Zahl der Fülle ist noch nicht eingetreten. Seitdem Abraham, nach 10 Jahren nach dem Niederlassen Abrahams im Lande Kanaan, ich will auch Kanaan kurz erklären. Weißt du, was das Wort Kanaan bedeutet? Auch kurz erklären. Kanaan hat auch eine Bedeutung. Das ist nicht. Kanaan heißt das Land der Niederwerfung. Schreib das auf, wenn du so lieb bist, für dein brillantes Kurzprotokoll, das du in YouTube stellst. Mein Freund Michael macht brillante Kurzprotokolle. Keiner kann es so gut wie er. Keiner kann es so gut wie er. Und er wird wieder ein Kurzprotokoll machen für die Leute, die natürlich uns gehört haben, aber auch uns nachlesen wollen. Und darum schreib auf, im Lande Kanaan, im Lande der Niederwerfung unter Gottes Willen, versteht sich natürlich. Das heißt, du hast hier wieder zwei Antagonisten, zwei Gegner. Einerseits Mizraim, das begrenzte Land, begrenzt horizontig, und Kanaan, das Land, das sich Gott aussucht, um dort seinen Willen auf Erden zu verkünden und die Lehre in die ganze Welt auszusenden. Und das Land im Lande Kanaan, wörtlich heißt Be'eretz Kanaan, im Land, im Willen der Niederwerfung. Eretz kommt ja von Rutz, Rennen, im Rennen des Niederwerfens. Das ist der Wille des Niederwerfens. Eretz bedeutet sowohl Rennen als auch Wille. Das ist der Wille der Niederwerfung. Wenn du streng präzise arbeitest, was wir ja machen, philologisch und theologisch, kannst du aufschreiben, das Rutprotokoll bedeutet Be'eretz Kanaan nicht einfach nur im Lande Kanaan, wie im Lande Magdeburg oder im Lande Paris oder wo du warst, im Lande Österreich, in Wien, sondern es bedeutet im Gebilde, im Willen der Niederwerfung, weil jedes Land sich unterordnen soll Gott gegenüber. Im Willen der Niederwerfung. Und sie gibt sie eindeutig Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Die Bibel betont, sie gibt sie ihm Abraham, ihm zur Frau. Abraham, ihren Mann, ihm zur Frau. Warum betont die Bibel, dass Abraham ihren Mann, weil sie betonen will, dass ihr Mann nach wie vor Abraham bleibt. Aber sie darf eine vorübergehende Frau sein für Vermehrungszwecke. Das ist ein üblicher Vorgang in der Welt des Orients. Eine Frau darf zu Fortpflanzungszwecken, wenn die Hauptfrau nicht fruchtbar ist, ihrem Mann dienen, wobei sie natürlich den Status der Nebenfrau beibehält. Das vergisst aber Hagar. Hagar denkt sich, ich habe mit ihm verkehrt, ich habe ein Kind gezeugt, jetzt bin ich die bessere Dame. Jetzt werde ich ihr den Ton angeben. Und das geht nicht, mein Freund. Das geht nicht. Anstatt dass sie voller Dankbarkeit ist, dass sie als kleine, debile, begrenzt Horizontige, die geflüchtet ist und im Hause eines gebildeten Hebräers, eines Gotterkenners, arbeiten darf und mit dem Hauptmann verkehren darf, auf Zubilligung der Frau, anstatt dass sie demütig wird, wird sie größenwahnsinnig. Und das erlaubt der Anstand des Orients unter keinen Umständen. Michael 4, 5, 6.
Er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Sarai sprach zu Abram: über dich mein Unbill. Selber gab ich meine Magd in deinen Schoß. Nun, sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich in ihren Augen gering geworden. Richte er zwischen mir und dir. Abram sprach zu Sarai: Da deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was deine Augen gut dünkt. Sarai drückte sie, sie aber entfloh ihr.
Jawohl, was sagst du? Gib du deinen Kurzkommentar als mein brillanter Freund seit 2 Jahren. Schau in die Tiefe, was passiert hier?
Herr
Schau
Bull,
in die Tiefe
du
unserer
hast
Jugend.
schon angedeutet, im Vers 4 also hat sich ja Hagar über die Herrin erbost oder beziehungsweise gestellt, und Sarai hat es gemerkt und hat halt Abraham gebeten, dass die Magd, dass sie halt mit der Magd nicht gut dünkt und sie quasi dann in die Wüste geschickt wurde. Ja? Das heißt, die Wüste ist ja immer der Ort, der, ich sage es mal, wo Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, waren sie ja 40 Jahre in der Wüste. Und ab in der Wüste passiert immer eine, oder sollte passieren, eine Verwandlung oder ein geistiger Kampf. Auch Jesus wurde angefochten in der Wüste. Ja? Und sie hat halt, wie gesagt, genau, das waren ja die drei Verse.
Ja, genau. Das heißt, was passiert hier? Du musst mir die drei Worte in 4, in 16,4 erklären, was Tekal wie übersetzt das Buba? Er
Er
ging zu ihr
ging
an,
ein zu
sie wurde
Hagar
schwanger,
und sie wurde schwanger.
sie sah, dass sie schwanger wurde und weiter danach.
Als sie aber sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin gering in ihren Augen.
Ja, das müssen wir besprechen. Das ist der zentrale
Genau.
Punkt der Geschichte. Wörtlich übersetze ich, Vatekal sie geringwertiger wurde, sie geringwertete. Sie geringwertete die Gebieterin in ihren Augen. Warum sind die Augen so wichtig? Weil im Orient der Kontakt über die Augen passiert. Ich habe ja auch im Deutschen Einsicht. Du hast Ansehen bei mir. Das heißt, auf einmal spürt sie, ich habe mit ihm verkehrt. Das Kind ist gekommen, sie ist sofort schwanger geworden. Die andere Frau war ja mit ihm 10-mal schwanger und sie sagt, du, bei dir ist nichts passiert. Bei mir passiert es beim ersten Verkehr. Und dann passiert etwas, was nicht passieren darf. Der Orientale mag nicht diese Leichtfertigkeit. Sie wird leichtfertig, sie wird geringwertiger, wertlose, sie wertloste, sie wertloste, ich kann es übersetzen, sie wertloste in den Augen ihrer Gebieterin. Und das geht im Orient nicht. Das heißt, was kann da zum Beispiel passiert sein? Fantasieren wir mal. Was kann da passiert sein? Die Bibel umschreibt es nur. Was kann sie ihr gesagt haben, Hagar? Der Midrasch sagt, sie hat sie ausgelacht und gesagt, du pennst mit ihm jede Nacht und es passiert gar nichts. Ich penne mit ihm einmal und sofort bin ich schwanger. Das geht nicht. Anstatt dass sie sich bedankt, ihm
Richtig.
gedient zu haben und ihr gedient zu haben, wird sie übermütig. Das heißt, streng genommen hat sie einen Komplex, sie hat einen Minderwertigkeitskomplex. Und das ist unser tiefes psychologisches Thema und theologisches Thema, Michael. Sie hat einen Minderwertigkeitskomplex, weil sie aus einem primitiven Land kommt, in dem die Frau ja nichts gilt. Die Frau ist der letzte Dreck. Alle sind dort der letzte Dreck. Alle sind untergeordnet dem Diktator, dem Psychopathen Pharao. Steht ja in Genesis 12. Der macht, was er will. Er holt die Frauen ins Bett, vögelt sie durch und wirft sie dann ins Klo. Im Klartext. Das wissen wir. Steht doch in der Bibel. Ohne Brüder zu sein. Am 24. Mai aufwachen. Und sie hat natürlich diesen Komplex. Sie geht hier in der jüdischen Midrasch als eine Tochter des Königs und sagt sich, ich leide darunter. Aber sie hat ihr Thema nicht verarbeitet. Eine aus der Sicht der Ägypter primitive, minderwertige Putzfrau zu sein. Aus der Sicht der Ägypter. Sie kommt in das Haus und denkt sich, ich habe dieses Privileg bekommen. Wo ist die Dankbarkeit? Wo ist die Demut und die Dankbarkeit? Wo ist die Demut? Wo ist die Dankbarkeit? Das Gegenteil ist der Fall. Und das akzeptiert sie nicht. Und darum eskaliert sie in 5. Und Sarai sagt Abraham, Chamassi Alecha, meine Empörung ist über dich. Chamas ist ein hartes Wort, hat nichts mit Hamas zu tun, ist nur eine besondere Konstellation für die Bewegung in die antisemitische, israelfeindliche Bewegung. Meine Empörung über dich, sie schreit ihn an. Meine Empörung, mein Zorn über dich. Jetzt wird sie wütend. Sie geht nicht zu ihrer Magd, beziehungsweise zu ihrer Beigesellten, sie tobt mit ihm. Ich habe dir gegeben, meine Beigesellte in deine Brust, in deine Nähe, in deine körperliche Nähe. Und sie sieht wieder das Thema, die Augen, sie sieht, schreib auf nachher, sie sieht, dass sie schwanger wird, sehen die Augen, sie sehen, dass sie schwanger ist und ich bin sofort in ihren Augen, die Augen sind wichtig, hallo. Ich bin geringwertig in ihren Augen, ich bin geringwertete in ihren Augen. Und jetzt sagt sie, Gott wird richten, nicht Gott soll richten, es gibt ja kein Soll im Hebräischen, Gott wird richten zwischen mir und dir. Das heißt, der Konflikt zwischen ihr und Sarai entwickelt sich zu einem Konflikt zwischen ihr und
Abraham.
Abraham. Das heißt, sie reißt ihren Mann mit rein und zwar zu Recht. Sie sagt, warum äußerst du dich nicht? Warum äußerst du dich nicht? Du hast mit ihr verkehrt, gut, ich habe das ja gewollt. Und die Magd wird überheblich. Sie wird überheblich. Und ich möchte, dass dieses Unrecht, und das kann der Orientale zu Recht nicht ausstehen, bereinigt wird. Du hast ein Wort zu äußern. Und Abraham sagt ihr in 6, aber Abraham spricht zu Sarai, ihr.
Ui. Jubal. Jetzt ist
Mache ihr das Gute in deinen Augen. Merkst du, dass die Augen hier wichtig sind? Das ist das Schlüsselwort fürs Protokoll. Die Augen. Tu ihr Gutes in deinen Augen. Das heißt, er sagt ihr, tu das Gute, das du ja aus Genesis 1 kennst, Michael. Das Gute. In dem Namen, der die Bibel geschaffen wurde. Das heißt, tu das Gute in deinen Augen und jetzt kommt das entscheidende Wort, vateaneha, und sie peinigte sie. Sie peinigte sie, ist ein wichtiges Wort. Sie bedrückte sie, sagt Buber sehr schön. Sie bedrückte Sarai und dann rennt sie von ihrem Angesicht weg, merkst du, von ihrem Antlitz. Das heißt, die Menschen können sich nicht wohin anschauen? Wohin?
In die Augen.
In die Augen, merkst du, das Thema des Kapitels, wer präzise lesen kann. Sie rennt weg vor ihrem Angesicht. Hat das Buber auch gesagt? Schau hin, vor ihrem
Nee,
Angesicht.
er hat es bisschen.
Okay.
Warte mal, sie aber entfloh ihr.
Das ist zu schwach.
Ja.
Schreib sofort auf. Sie rannte weg vor ihrem Antlitz, Michael. Sofort für Deutschland, Österreich und Schweiz korrigieren, liebe Freunde und Freundinnen. Nicht vor ihr. Das möchte ich korrigieren. Das ist zu schwach. Nipanecha, darum korrigieren wir ja seit 8 Sendungen. Und sie rannte weg vor ihrem Antlitz, anstatt dass sie in die fetten Augen schaut und sagt, ich kleine Null, entschuldige mich bei dir. Ich habe mich aufgespielt zu einer großen Figur, die ich nicht mal im Traum bin. Rennt sie weg. Und wegrennen ist nie eine Lösung. Das heißt, das zentrale Wort ist der Anblick und das Ansehen. Der Anblick und das Ansehen, zu dem sie nicht in der Lage ist, Hagar. Sie denkt, ich renne weg. Warum rennt sie weg? Warum rennt sie weg? Was denkst du? Warum rennt sie weg? Und sie flüchtet vor ihrem Antlitz.
Ja gut, hier drückt sich ja in Hagar die, du hast ja schon gesagt, die Angst, die Ohnmacht, die Unterdrückung, das ist nicht akzeptiert. Und dann ist ja ein logischer, also eine der Möglichkeiten ist, man rennt einfach vor sich selbst weg, vor der Verantwortung weg. Ja? Also es fehlt ja nicht nur an Dank und Demut, sondern auch an Verantwortung. Ja?
Das heißt, sie hat eine doppelte Flucht. Sie hat eine doppelte Flucht. Merkst du das?
Ja.
Sie rennt erstens aus Ägypten weg. Sie gilt ja als eine Ägypterin. Eine Ägypterin war damals eine Geflohene, so wie du eine Geflohene, sprich ein Flüchtling. Sie rennt weg aus Ägypten, wird bedienstet in Deutschland, muss ich sagen, in Deutschland, auch in Israel, in damaligen Kanaan. Und jetzt rennt sie nochmal weg. Das heißt, ihre Fluchtmentalität steckt noch in ihr. Das ist die Tiefenpsychologie unserer Arbeit, Michael Pinchas auch. Die Flucht steckt noch in ihr, anstatt dass sie sagt, nein! Ich will mit dir reden, ich entschuldige mich. Ich schaue dir in die Augen, du hast recht, ich habe mich benommen wie eine primitive Witzfigur. Ich entschuldige mich, ich möchte mich unterordnen, das stimmt nicht. Rennt sie weg, weil sie die Mentalität noch in sich hat. Sie ist damals geflüchtet aus Ägypten, aus Engeland, flüchtet zu ihm und Gott sagt ihr, jetzt hast du die Möglichkeit, das zu korrigieren, sie tut es immer noch nicht. Rennt wieder weg und meint damit, ein Problem zu lösen. Und dann wird es spannend, jetzt greift Gott ein in sieben, Bruder.
Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, weil ich ja immer diese Texte auch zur heutigen Zeit in Zusammenhang
Ja,
bringen
gerne.
möchte, ja, dass wir auch in Europa oder jetzt speziell in Deutschland wir auch vor unserer Verantwortung wegrennen, ja, weil wir es einfach nicht wahrhaben wollen, uns gegenüber Gottes Wille zu unterstellen, ja. Und das drückt sich in dieser Geschichte aus und die Spannung wird ja immer konkreter und immer, ich sage es mal, auch verrückter, ja, weil jetzt kommt sieben, jetzt meldet sich Gott zu Wort, also ich lese weiter, sieben. Sein Bote fand sie am Wasserquell in der Wüste, am Quell auf dem Wege nach Schur. Er sprach: Hagar, Sarais Magd, woher bist du gekommen? Wo ziehst du hin? Sie sprach: Vor meiner Herrin Sarai bin ich flüchtig. Sein Bote sprach zu ihr: Kehre zu deiner Herrin und drücke dich unter ihre Hände.
Ja, was passiert hier? Sieben, und es fand sie der Bote, der Gesandte Gottes, es fand sie. Das heißt, es geht um Finden. Wörtlich heißt bei Limza, er führte sie heraus, schreib auf, nicht nur Finden. Das hebräische Wort für Finden heißt Limzo. Das ist ein Wort, das zu tun hat mit Zerbitzern. Er führte sie heraus aus ihrem Fluchtkontext. Streng genommen, damit du merkst, wie tief die Sprache ist, was wir ja machen seit 8 Sendungen. Er führte sie heraus aus der Verborgenheit, aus der Isolation, der Gesandte Gottes des Ewigen. Und jetzt kommt auf der Quelle des Wassers. Und das Wort Quelle heißt am Auge des Wassers, weil du dich im Wasser spiegeln kannst. Weil du dich im Wasser spiegeln kannst. Eng heißt Quelle. Und jetzt sind wir wieder beim Auge. Das heißt, es geht immer um Augen. Er findet sie ausgerechnet nicht im Klo und nicht im Backofen, sondern findet sie an der Quelle eines Wassers. Und ein heißt, die Quelle im Griechischen heißt Ayin und ein heißt das Auge Gottes. Es ist wieder das Auge, das alles sieht. So tief ist die Geschichte. Wenn du denkst, dass du mich erniedrigst, oder wenn ich denke, ich erniedrige dich und renne dann einfach nach Magdeburg Süd und verstecke mich in deinem Klo, dann bin ich schief geartet, weil ich weiß, dass Gottes Auge überall ist. Das ist der Punkt. Gottes Auge sieht alles. Und darum sagt, und es ist auf der Quelle, an der Quelle, an dem Auge, auf dem Weg nach Schur. Und Schur ist eine Wüstenregion heute in der Sinai-Halbinsel. Und Schur heißt das Gerade. Auf dem Weg zum Geraden musst du hinzufügen. Das ist auch Tiefe. Ich wiederhole, Bruder, wir haben drei Länder für dein Kurzprotokoll. Wir haben Ägypten, Mizraim, das Land der Enge. Wir haben Kanaan, das Land der Unterwerfung. Und wir haben Schur. Und Schur heißt das Gerade, Yashar. Das heißt, Gott führt sie wieder auf den geraden Weg. Ist das nicht aufregend, was wir beide miteinander machen? Das
Ja.
ist schon wieder Explosionen. Auch für deine Websites, ich wiederhole, du hast Kanaan, das zu Unterwerfende. Du musst dich im Leben unterwerfen unter diejenigen, die dein Leben finanzieren und erhalten. Mizraim, das Land der Bedrängnis, das Land der Kleinkariertheit. Und schon, du musst zurückgehen in die Geradlinigkeit. Das geht nicht. Gottes Auge entgeht nichts, mein Freund. Und dann sagt der brav Hagar, spricht zu ihr, wird wieder betont, Schiffratzerei. Es wird wieder etwas betont, die Hinzugesellte, die Magd des Sarai. Warum wird es betont? Damit ihr Status immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Nicht, weil wir das nicht wissen, weil wir verblödet sind, die Hörer und Hörerinnen, sondern weil der Status betont wird. Sie ist immer noch die Hinzugesellte des Hauses. Anstatt dass sie dankbar ist, rennt sie weg und versteckt sich wie ein kleines Kind bei dir im Klo. Sie ist unreif. Das wird betont. Eine unreife Frau. Und dann sagt sie, da fragt sie der Bote Gottes, ich mag lieber das Buberwort Bote, des kitschigen Engel, woher kommst du und wohin gehst du? Das heißt, er stellt dir eine grundsätzliche Frage, woher kommst du? Du kommst aus dem Flüchtlingsland Ägypten, dem Mizraim, und wohin gehst du? In das Land Kanaan. Du bist dir aber gar nicht dessen bewusst, was mit dir passiert. Du bist einfach verblendet und verblödet. Und sie antwortet aber, sie erkennt sofort, dass ein Bote Gottes zu ihr spricht. Mipnei Sarai. Was heißt wörtlich Mipnei Sarai? Was sagt Buber?
Von meiner Herrin bin ich flüchtig.
Und das müsst ihr auch korrigieren vor dem Antlitz meiner Herrin. Das ist wieder das Antlitz, Michael. Merkst du, wie tief wir explodieren? Merkst du, wie tief? Merkst du die Tiefe? Musst du korrigieren, das korrigieren wir vor dem Antlitz mit Pnei. Vor dem Antlitz von Sarai, meiner Fürstin, wirklich vor dem Antlitz. Es geht immer wieder um das Sehen. Hallo. Vor dem Antlitz meiner Fürstin, meiner Gebieterin. Sie betont deutlich, welchen Stand die Dame hat, ist sich aber jetzt nicht bewusst, bin, pflichte ich. Sie betont es wenigstens deutlich auf Hebräisch, mit Deisarei, wird der noch im Boran. Sie sagt es deutlich. Ich bin flüchtig vor dem Antlitz meiner Gebieterin, der Fürstin, die auch über mich steht. Sie ist wenigstens ehrlich. Und dann sagt er ihr weiter in 9, er sprach zu ihr, der Bote Gottes wieder, um die Größe Gottes zu betonen. Schubi, Schubi heißt, kehr zurück, kehr um, Michael. Es ist nicht nur kehr zurück, kehr um, kehr um. Kehr um, Umkehr, nicht kehr zurück. Kehr um zu deiner Gebieterin, kehr um zu deiner Gebieterin und drücke dich unter sie. Jetzt kommt das Schlüsselwort, drücke dich. Das heißt, was sie mit ihr gemacht hat, heißt der Bote, gut, drücke dich unter sie, unter ihre Hände. Das ist das Schlüsselwort, drücke dich unter sie. Das heißt, akzeptiere, dass du dich hier unterordnen musst, meine feine Dame, in Anführungszeichen, natürlich spöttisch ausgedrückt. Unterdrücke dich, du musst das akzeptieren. Weil du nicht gelernt hast, dich unterzuordnen, also muss es mit Härte zugehen. Und dann 10, was sagt 10, 11, 12?
Dein Bote sprach zu ihr: Mehren will ich, mehren deinen Samen, er werde nicht gezählt vor Menge. Sein Bote sprach zu ihr: Da, schwanger bist du, gebären wirst du einen Sohn, seinen Namen rufe Jishmael, Gott erhört, denn erhört hat er deinen Druck. Ein
Ja.
Wildeselmensch wird der, seine Hand wider alle, aller Hand wider ihn, all seinen Brüdern ins Gesicht macht er Wohnung.
Ja, was sagst du dazu? Das sind drei gewichtige Sätze. Was sagst du dazu? Was passiert hier? Versuch so eng wie möglich am Text zu arbeiten. Vor dem Hintergrund dessen, was wir bislang gearbeitet haben, was passiert hier?
Ja gut, der Bote, also der Engel Gottes oder der Bote, hat ihr gesagt, dass auch sie eine Aufgabe hat, aus Gottes Sicht, nämlich, dass sie einen Sohn, den Namen soll sie nennen Ishmael, der Gott wird erhört heißt. Also sie wird quasi auch in ihrem Leid und ihrer ganzen Angst von Gott gehört, beziehungsweise
William?
gesehen, ja. Und hat auch eine
Zweitens.
wichtige Aufgabe, ja. Also sie braucht sich nicht, ich sage es mal, selbst hochmütig oder übermütig zu fühlen, sondern wenn sie sich
Genau.
unterstellt, sie hat auch eine wichtige Aufgabe in diesem ganzen Zusammenhang.
Aber
Also.
warum sagt der Bote in 10, ich werde deinen Samen vielfältigst vervielfältigen, der wird nicht gezählt. Warum? Sie ist ja noch gar nicht so weit. Sie ist doch noch gar nicht so weit. Sie muss ja erstmal die Demut lernen. Warum sagt ihr Gott in dieser Situation, in der er sie ja zurechtweist, Geh zurück, aber du wirst zugleich eine große Dame werden. Wie verträgt sich das? Sie hat ja noch gar nichts geleistet. Sie muss ja erst mal Demut lernen. Warum verspricht er ihr in 10, du wirst eine Grande Dame werden, obwohl sie noch überhaupt keine Ahnung hat, wie eine Grande Dame sich verhält? Sie hat sich doch schäbig benommen.
Ja gut, weil ja, ich sag's mal, Gott in der Weite ja sieht, welche, also auch Hagar hat ein göttliche Funke in sich, ja. Ja, so, und Gott sieht halt weiter, wie wir in der Enge. Ja, das heißt, diese Weitsicht, diese Aufgabe wird hier deutlich, ja, dass auch Hagar eine Aufgabe hat, auch wenn sie aus Ägypten kommt, eine Magd ist, ja, eine, ich sag's mal, sich unterdrückt fühlt, Angst hat, also Gott hört auch leidende Menschen, die sich geringschätzig fühlen, ja, weil er halt diese Weitsicht hat, eine Aufgabe.
Und vor allem, es ist der Preis für ihren Fleiß, möchte ich sagen. Es heißt ja, ich werde dich mehren. Das heißt, er sagt dir, wenn du dich unterordnest, wenn du dich unterordnest unter Sarai, wirst du einen großen Lohn bekommen. Aber du musst dich erst bitte unterordnen. Das muss sie lernen. Du musst dich unterordnen. Ich werde den Namen von Ishmael, Gott hat erhört, so verstärken, so Gott will, dass du gar nicht mehr weißt, wer das sein wird. Und er sagte dann auch in 11, und er sprach zu ihr, der Bote des Herrn, der Bote des Ewigen, schau hin, du wirst einen Sohn tatsächlich gebären. Das heißt, es wird von Gott gut geheißen. Er wird, du wirst einen Sohn gebären, Ben kommt von Binah, einen Weisen. Du wirst die Weisheit Gottes verkörpern und du wirst ihn nennen Ishmael. Was heißt Ishmael wörtlich?
Gott wird
Gott
erhören.
wird erhören. Achtung, Zukunft, Gott wird erhören.
Gott
Gott
wird
wird
erhören.
nicht Gott erhörte und Gott erhört, sondern Gott wird erhören.
Ja.
Gott wird erhören.
Ja. Also Buber wird jetzt Gott erhört, aber Gott wird erhören, ja.
Erhören. Gott wird erhören.
Genau.
Gott wird erhören. Und denn, dann wird gesagt, denn Gott hat erhört auf dein Leiden, aber trotzdem, die Spannung ist interessant. Gott wird erhören, korrigier das für unser Protokoll. Gott wird erhören, Gott wird erhören. Denn Gott, der Ewige, wirklich der ewig Seiende, Adonai, hat auf dein Leiden gehört. Das ist der Punkt. Das heißt, das Leiden hat eine positive Konnotation, aber dennoch bleibt es dir nicht erspart und du musst bitte zurückgehen und dort leiden. Ganz wichtig, es bleibt dir nicht erspart. Er sagt nicht einfach, geh zurück nach Ägypten oder tanze hier auf dem Boden. Er könnte doch sagen, komm, das Thema ist vorbei, du bist ab heute befreit. Nein, Michael. Du wirst bitte zurückkehren und du wirst dich unterdrücken und unter dieser Unterdrückung wirst du profitieren. Und jetzt noch ein, Entschuldigung, jetzt noch ein ganz wichtiges Wort zu dem Thema Leiden, Unterdrücken. Onyech, im Wort Oni steckt auch das Auge enthalten. Oni hat auch das Wort Ein, hör mal, Ani Ayin. Das ist nur eine Umstellung der Buchstaben, das hast du noch nie gehört. Schreib bitte auf und Sie alle in YouTube. Das Wort Oni, was er hier sagt, Oni, Ein Nun Jude, hat wörtlich die Bedeutung Plage, Unterdrückung. In der Tiefe, Michael, du Judenfreund, hat es die Bedeutung Auge, das heißt, geh unter ihr Augenmaß. Du musst bitte ihre Aufsicht, hör zu, wie schön ich arbeite mit dir durch Gottes Gnade, ihre Aufsicht, hat ja auch mit sich zu tun, akzeptieren, denn über diese Aufsicht kommst du zu Demut. Ist das nicht brillant, Michael?
Sehr brillant, ja.
Über diese Aufsicht und Umsicht und Zuversicht wirst du eine Grande Dame werden. Aber erst musst du, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, du Jude. Sie fühlt sich an, gleich eine große Dame zu sein. Das geht nicht. Du wirst erstmal kuschen bei ihr, den Mund halten, du kleine Null. Und dann wirst du groß werden. Wenn du akzeptierst, dass du dich unter ihre Aufsicht stellst, dann wirst du groß werden. Denn Gott hört alles und weiß es, aber Gott hat auch Regeln. Und wenn du diese Regeln brichst, wirst du nicht groß werden. Punkt. Du wirst erst groß werden. Geh zurück. Sarai hat recht, denn du hast Unrecht. Du hast nicht das Augenmaß, immer wieder die Augen, Michael. Du hast das Augenmaß nicht berücksichtigt und ich zwinge dich dazu. 12.
Haben wir schon gelesen, aber ich lese es noch einmal
Aber
ein.
und er wird sein, ein wilder Mann, ein wilder Adam, seine Hand in allem und die Hand aller an ihm. Und er wird im Antlitz wieder die Augen, im Antlitz all seiner Brüder Wohnung einnehmen. Was bedeutet das? Was heißt das? Was steckt dahinter? Sind wir wieder bei den Augen. Lieber Michael Pietraszelli, was steckt dahinter?
Gut, Bubat ist ein Wildeselmensch. Es erinnert mich sehr an Esau und Jakob, also ich sag's mal, die Natur bei Ishmael, also dieses ungezügelte, unbändige, wird der seine Hand wieder, allerhand wieder ihn, all seinen Brüdern ins Gesicht, also Antlitz,
Ins Endlich.
macht der Wohnung. Und Wohnung ist ja die Shechina, die Einwohnung Gottes quasi. Das heißt also, auch ein wilder, ungezügelter Naturmensch kann Gott in sich aufnehmen, ja. Aber er braucht halt das Gegenstück, die Ordnung, die Unterordnung, also immer dieser Kampf zwischen, ich sage jetzt mal, tierischer Seele und göttlicher Seele, ja. Ja,
Und
und
weißt du, was da auch steht? Er wird ins Antlitz seiner Brüder. Das ist der Punkt.
ja.
Die Brüder, wer sind denn die Brüder? All seiner Brüder. Die Brüder, wer sind die?
Ja gut, ich sage jetzt mal, Ishmael ist ja die Linie dann der Araber, Islam dann, also die drei großen Religionen. Und auch dort hat er halt eine Aufgabe, Gott quasi die Herrschaft Gottes zu bringen, ja, durch.
Aber die Brüderlichkeit, das ist das Schlüsselwort der gesamten Bibel, das musst du protokollieren. Die Brüderlichkeit, es steht nicht da seinen Gefährten, sondern die
Verbindung.
Brüderlichkeit, was er ja nie gelernt hat. Ishmael kann das nicht, darum gibt es auch nachher wieder eine Eskalation,
Ja,
weil er
ja.
die Brüderlichkeit nicht gelernt hat. Bin ich der Hüter meines Bruders? Immer wieder die Frage, Michael, aus
Ja,
Genesis 4,9. Bin ich der Hüter meines Bruders? 3,9 und 4,9. Ja, du bist der Hüter meines Bruders. Du bist der Hüter deines Bruders. Das ist Kain, der nicht versteht und Gott, wozu ihn Gott ja zwingt. Du bist der Hüter deines Bruders, Michael. Und darum sagt ihm ja der Bote Gottes, er wird im Antlitz, im Ansehen seiner Brüder, natürlich die Juden, nicht die Mongolen, wohnen, Wohnung einnehmen, Präsenz einnehmen, wie du sagst, Shechina. Das heißt, er wird zwar ein Machtmensch sein, ein wilder Mann, wilder Adamssohn, ein wilder Erdling, wirklich ein Erdenmensch, ein erdgebundener Mensch, den ich als solchen natürlich will. Gott kann ja die Schwangerschaft verhindern. Seine Hand, sein Zugriff ist an allen und alle werden ihm zugreifen. Das heißt, es wird eine Behandlung geben, um das deutsche Spielwort zu benutzen, das deutsche Spielwort zu benutzen, eine Behandlung geben von beiden Seiten. Aber, und in Antlitz all seiner Brüder wird er wohnen. Das heißt, es wird immer ein Gemenge geben mit der Hand. Es wird immer eine Behandlung geben, die Hände. Und zugleich wird er auch die Augen der anderen sehen. Frage ist, was macht er daraus? Das ist der Aspekt. Versetzt diese Vision noch nicht negativ, noch nicht. Sie wird nur dann negativ, wenn der Augenblick so schlimm wird wie zwischen Sarai und Hagar. Das ist problematisch. Er wird ein wilder Mensch sein. Pera ist der Wildmensch. Wildesel, der Esel ist hier nicht genannt, ein wilder Mensch. Punkt, ein wilder Mensch. Ein wilder Mensch heißt im orientalischen Kontext jemand, der nicht domestiziert ist. Wie wenn du ein wilden, wie ein wilder Esel, wie ein wilder Ochse. Muss aber nicht Ochse oder Esel sein. Einfach jemand, der nicht sesshaft ist. Es gibt ja heute Beduinen. Das sind auch Wilde. Die Beduinen hier in Israel vor meiner Haustür sind Menschen, die wollen nicht in Magdeburg in deiner eleganten Wohnung wohnen oder in meiner. Die wollen das nicht. Die wollen nackt im Gras liegen mit ihren Ziegen und mit ihren Schafen. Das sind Beduinen. Die wollen das nicht. Die wollen von Ort zu Ort ziehen. Oft haben sie Schwierigkeiten mit Israelis, ja, große Schwierigkeiten. Dann haben sie wieder kleine Schwierigkeiten und dann gibt es auch wieder friedliche Zeiten. Die Frage ist, was ist mit dem Anblick, Michael? Schaust du mir in die Augen, du Jude oder nicht? Das ist der Punkt. Weiter 13, geliebter Bruder.
Sie aber rief seinen Namen des zu ihr Redenden, du Gott der Sicht, denn sie sprach, sah auch wirklich ich hier dem mich Sehenden nach. Darum rief man den Brunnen des Lebenden mich Sehenden.
Weiter.
Da ist er zwischen Kadesh und Bared. Hagar gebar dem Abraham einen Sohn. Abraham rief den Namen seines Sohnes, den Hagar gebar, Ishmael.
Jetzt sag mir, was passiert in 13 genau? Was passiert in 13? Sie rief den Namen Gottes. der zu ihr spricht. Warum ruft sie Gott aus, obwohl doch der Bote mit ihr gesprochen hat? Merkst du, was hier passiert? Sie rief den Namen des Ewigen aus. Warum ruft sie Gott und nicht den Engel? Das ist wiederum eine große Leistung ihrerseits.
Sie hat ihn erkannt, ja, und war dann und hat ja, ich sag's mal, als erste überhaupt in der, glaube in der Bibel Gott einen Namen gegeben, nämlich El
Das
Roy.
heißt, sie kommt zu einer Gotteserkenntnis über diese schmerzhafte Erfahrung, Michael, das Protokoll. Über
Richtig.
die schmerzhafte Erfahrung des Bekennens, lieber Michael, liebe YouTube-Freunde, kommt sie und ruft. Sie ruft nicht nur, sie nennt, ruft, schrei, schrei raus, du Jüdin. Sie
Ja.
ruft den Namen des zu ihr Sprechenden, des zu ihr sich Zuwendenden, schreib auf. Du wärst nicht nur sprechen, guten Tag, Michael, sondern des sich ihr Zuwendenden, Michael, da war. Des sich ihr Zuwendenden, nämlich Elroi, der Gott meiner Sicht, jetzt wird sie groß. Jetzt wird sie groß. Warum? Weil sie verstanden hat, um groß zu werden, muss ich erst klein sein, Michael, fürs Protokoll und für Sie alle. Um groß zu werden, muss ich erst klein werden. Und weil sie sagt, ich gehe zurück, ich bin einverstanden, ich gehe zurück zu meiner Gebieterin. Elroi, denn sie sagt, ich habe hier tatsächlich, sie ist voller Schockiertheit, ich habe hier tatsächlich an dem Platz denjenigen gesehen, der nach mir schaut. Es geht immer wieder um das Sehen. Merkst du das? Roi. Sie hat endlich Ansehen bekommen von Gott. Hat sie nie bekommen. Gott gibt ihr das Ansehen, das sie nie bekommen hat am ägyptischen Königshof, in dem sie als der letzte Dreckgeld gegolten hat bei den verschimmelten Ägyptern. Jetzt kann sie ihrerseits dem Herrin, die Gebieterin, wieder ansehen und so gerne zurückgehen. Und wenn sie das tut, merkst du die Parallelität, hört Gott auf sie und schenkt ihr den neuen Sohn. Merkst du, die beiden Organe, die hier wichtig sind, sind Hören und Sehen, Michael. Yishmael, Gott hört, und Gott sieht, ist Roeh. Das sind die beiden wichtigen Organe. Aber das Vorrangige ist das Sehen. Erst muss die Ansicht kommen, die Aufsicht, die Ansicht, das Ansehen. Und wenn du das tust, hat Gott ein Gehör für dich. Gott hört dich. Wenn du bereit bist, Ansehen zu schenken, demjenigen, der dir dein Leben ermöglicht als Emigrantin. Und das ist auch für uns im Okzident wichtig, bei dir in Magdeburg vor deiner Haustüre. Du musst dem anderen Menschen, selbst wenn du einen Flüchtling hast, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, Israel ist voller Flüchtlinge. Gott sei Dank gibt es Flüchtlinge, die aber sehr diszipliniert sind. Ich will das erwähnen. Hier wimmelt es von Indern und von Sri Lankesen und von Philippinern, die alte Menschen, nackte Männer und nackte Frauen pflegen. Hier an der Ecke sehe ich sie jeden Tag. Meinst du, ich gehe an ihnen vorbei? Ich umarme diese Menschen. Ich umarme sie auf Englisch. Und sage ihnen, I thank you so much for your wonderful support, for your Jewish brothers and sisters in the Holy Land. You do a marvelous job. I'm deeply moved. Die fangen an zu weinen. Der blonde Jude, kein Mensch schaut sie an. Der blonde Jude spricht sie an. Jeden Tag spreche ich sie. Ich sehe sie ja, wie sie mit den verkrüppelten Menschen Rollstuhl fahren. Die kommen her als Flüchtlinge. In Sri Lanka kriegen sie den letzten Dreck bezahlt. 1 Euro in einer Stunde. Hier kriegen sie 30 Euro in Stunde. Das ist der Himmel auf Erden. Und diese Männer und Frauen, sie geben ihr Blut, du Jude, ihr Blut für tote Juden. Sie putzen ihnen den Hintern und den Penis und die Scheide für Menschen, die sich nicht mehr putzen können. Ich bin voller Dankbarkeit für diese Menschen. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, segne ich sie. Jedes Mal bleib mitten in einer Diskussion stehen und sage, Moment, ich muss zu diesen Menschen, ich sehe sie ja am Gesichtsausdruck. Und die sind überwältigt. Ich gebe ihnen Ansehen, du Jude, verstehst du das? Und dann gebe ich ihnen auch das Gehör. Ich spreche mit ihnen 5 Minuten. Ich gehe nicht an ihnen vorbei und sage Scheiße an. Ich mache das nicht. Ich schenke ihnen Ansehen, meine Augen, du Jude. Und mein Gehör. Ich frage ihn, wie geht's euch in Israel? Und dann segne ich sie und das hören sie ja auch. Ich lege meine Hände auf ihr Kopf und segne sie, du Jude. Das ist der Wunsch der Bibel. Sie sind meine Geschwister. Ich kenne sie nicht aus Sri Lanka. Aber sie sind so berührt, dass ein Jude stehen bleibt, mitten in der Diskussion oder am Schabbat gestern. Bleibe ich stehen und segne die Frau. Ich erkenne sie doch sofort. Ich könnte sagen, scheiße an, was die anderen auch machen. Das mache ich nicht. Ich schenke ihr Ansehen und Anhören, du Jude. Und das will die Bibel. Die Frau war erbaut. Der Mann war auch erbaut. Welcher Jude segnet sie? Die meisten gehen vorbei. Ich mache das nicht.
Richtig.
Demonstrativ bleibe ich stehen und segne sie. Die anderen können zuschauen und müssen zuschauen. Zuschauen, Michael. Augenblick, der Augenblick, du Jude. Das will die Bibel. Und darum sagt sie ja, du bist der Gott, der mich ansieht, der hinter mir schaut. Niemand schaut auf mich, was mit mir passiert. Und sofort macht sie etwas Großes, typisch Jüdisches. Sie ruft den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, mich Sehenden. Du hast mich gesehen, der Brunnen des Anblicks. Der Brunnen ist ja die Quelle, der Anblick. Und der ist zwischen Kadesh und Barad. Und jetzt will ich auch Kadesh und Barad erklären. Kadesh heißt das Heilige, das ist alles in der heiligen Sinai. Kadesh ist der Heilige, das erklärt keine Maus, ich erkläre dir das. Und dieser Ort, an dem sie sowas Tiefes erlebt hat, liegt zwischen Heiligung und zwischen Blitz. Das heißt, sie hat eine Heiligung erlebt, eine Weihung, Kadesh. Und Barad heißt Blitz. Das heißt, das ist einerseits etwas, was wir tun müssen auf Erden, die Kedusha. Und andererseits ist es etwas, was Gott für uns tut, aus dem Himmel kommend. Das musst du erklären. Du musst erklären, was Kadesh ist. Nicht weggehen darüber, wie ein Pferd wegspringen. Kadesh ist die Heiligung aus Jesaja 6,3. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Heilig, heilig ist der Gott Sebaot. Die ganze Welt ist voller Heiligung. Die Heiligung hat sie praktiziert, indem sie ihn in den Mittelpunkt drückt. Und indem sie bereit ist, sich unterzuordnen. Und dann kommt der Griff von oben, Gottes Zufluss, Zustrom. Blitz wird, fließt in dich ein. Wenn du deines tust, die Heiligung, die du zu tun hast, wird Gott seines tun und dich erheben und seinen Segen dazugeben von oben. All die Namen Bedeutung. Ich wiederhole die Namen, die wir heute hatten. Kanaan, Mizraim, erklärst du ja alle im Kurzprotokoll. Shur, Kadesh und Barad. Kanaan, Mizraim, Shur, Kadesh und Barad. Ist das nicht ein Quintett der Erleuchtung? Michael, du Jude,
Also da wird mir auch nochmal wichtig zu sagen an die Zuhörer oder Zuschauer, dass jeder Name, jeder Ort, jede Zahl eine tiefe Bedeutung im Hebräischen hat. Ja. Und wenn ich jetzt also diesen Zusammenhang gerade mit den Orten wieder sehe, also da liest man halt drüber weg als normal gebildeter Christ, sage ich mal,
Ungebildeter, als
ungebildet, ja.
Ungebildeter,
In deinen Worten ungebildet, aber
du
ich.
verleuchteter Jude, als
Ja,
ungebildeter
da,
Christ.
genau, ich möchte ja ein Gebildeter werden durch deine Hilfe und dann diese Zusammenhänge erkennt, ja. Und auch, sag mal, dieses, will ja auch nochmal drauf ergänzen, dieses Watch oder diese Bedeutung von Sehen, Auge. Zu hören, ja, also Yishmael erinnert mich ja immer an Schma Israel, ja, also höre Gott das Gebet, ja, das ihr ja immer spricht, jeden Tag, aber dieses,
Das haben wir auch gesprochen, hat Joshua, der Jude.
ja, klar,
Das höchste Gebot
ja.
ist ja Joshua. Höre Gott, der Israel, der Gott ist groß, der Gott.
Adonai
Das ist ein Judengebet, das der beschnittene Jesus gesprochen hat, der kein Christ war, sondern ein Jude.
ja. Aber halt diese Erkenntnis, dass zuerst das Ansehen, das Antlitz, das Erkennen Gottes, ja, dann auch zum Hören führt, ja, und zur Art, zur Erkenntnis, dass nur Gott allein, es gibt keinen außer ihm, ja, und jeder Ort, ich glaube auch in Gottes Namen, ja, also
Allein
Orte sind
Israel,
Gottes Namen.
du kannst ja sagen, schreib auf ins Protokoll, Israel und Ishmael, da ist doch schon die gesamte Thematik genannt. Ich
Richtig.
bin Israel und der Araber, der mir das Klo putzt, den ich genauso liebevoll behandle übrigens, der Araber vor meiner Tür, der mir jeden Tag, weiß ich, die Brötchen bringt, der ist ein Ishmaelit. Wir haben beide das Thema El drin, schreibst du auf. Das wissen ungebildete Christen leider nicht, aber ich hoffe, dass die Christen gebildeter werden, die mich hören. Ich kriege ja jeden Tag Zuschriften, in denen Christen sagen, ich sei eine große Persönlichkeit Gottes. Jishmael und Israel sind zwei Brüder, Michael. Wir kommen vom gleichen Vater. Und Israel heißt derjenige, der beherrscht wird durch Gott, weil wir berufen sind zu herrschen im Lande Israel. Es gehört uns. Und Israel hat auch dieses El drin. Wir müssen hören auf Gott und auch hören auf Gottes Weisung, der zufolge das Land Israel uns gehört. Und die Moslems sind ja eingeladen und auch die Srilankesen, die fantastischen Männer und Frauen. Aber sie akzeptieren die Spielregeln Israels. Das ist der Punkt. Sie war nicht bereit, die Spielregeln zu akzeptieren, die Tante Hagar. Sie dachte, sie ist die Hausherrin. Sie ist es nicht. Sie ist eine kleine Null. Aber indem sie bereit ist zu hören und zu sehen, wird sie groß und die Mutter eines großen Volkes, nämlich die Araber. Aber erst muss der Dienst kommen, dann die Lehre.
Richtig.
Erst der Dienst. Und das machen, ich muss es nochmal sagen, weil mein Herz groß wird. Diese fantastischen Srilankesen hier sind so demütig hier. Die putzen Ärsche von Juden und Jüdinnen. Weißt du, was das heißt? Die schlafen mit denen in einem Zimmer, weil es hier Parkinson-kranke Menschen gibt. Die können ja nicht mal scheißen alleine. Die können nicht allein scheißen. Und da muss jemand, ich habe doch mit denen gesprochen, reden wir offen miteinander, ohne rumzuvögeln und zu ducken und zu blödeln, wie im langweiligen Europa. Diese Menschen kommen aus Sri Lanka, tausende Kilometer weg, und wissen, erstens kriegen sie 30 Euro pro Stunde und zweitens sind sie im Land der Juden. Ich habe sie auch gefragt, warum gehst du nicht nach Amerika? Weil ich den Juden den Arsch putzen will. Ich will jüdische Ärsche putzen. Hat sie deutlich gesagt, der Mann auch. Ich will jüdische Ärsche putzen und jüdische Schweißausbrüche regeln. Ich will Juden dienen. Das hat sie gesagt, die Frau. Und Tausende sagen mir das. Und darum segne ich sie auch auf Hebräisch. Sie hört hin, was ich ihr sage. Und diese Dienstbarkeit und diese Unterordnung, was ihr Hagar nicht konnte, das macht sie groß. Du meinst doch nicht, dass die Damen sich hier aufspielen. Sie wissen ganz genau, dass sie hier Bedienstete sind. Schifra. Beim Mann ist es der Ebed, der Bedienstete. Das macht sie so groß. Auch viele Araber, die nicht psychopathisch sind und mir Bomben ins Haus werfen, sind auch demütig. Ich habe einen Taxifahrer, mit dem ich hier fahre. Das ist ein Araber. Der sagt, ich bin dankbar für Juden zu arbeiten, für die Israeliten. Er ist ein Gishmaelit, habe ihm das Wort erklärt. Er sagt, ich bin dankbar, hat mir gesagt, komm zu mir nach Hause, ich bin dankbar, wenn ein Israelit mich besucht. Er weiß genau, dass er hier untergeordnet ist. Es ist mein Land, du Jude. Es ist mein Land, weil Gott es so will. Punkt. Und er weiß, er ist ja ein Gast im Lande der Juden und er respektiert die Spielregeln und fährt für mich Taxi jeden Tag. Ich habe ihn neulich gebeten, hol mir was vom Schuster, macht er mir. Er sagt nicht, ich bin der bessere Mensch, ich bin der untergeordnete Mensch und ich bin hier der Hausbesitzer. Und auch die kleine Tante aus Sri Lanka. Ich bin gerne ihr Bedienstete und putze die Ärsche und kaufe ein für den alten Mann und renne mit ihm durch die Stadt. Sie hat kein Privatleben, sie hat kein gar nichts. Sie putzt jeden Tag die Klos und die Ärsche. Und das machen Gott sei Dank nur Tausende. Tausende! Das ist Demut, Michael. Das ist Ansehen. Ansehen und Anhören, Michael. Unser Thema. Was sagst du?
Wunderbar. Wunderbar.
Das heißt, das hat eine sehr praktische Bedeutung
Ja.
für uns alle. Ich bin so berührt, wenn ich diese Leute hier sehe. Die kommen aus einem Land, in dem es ihnen zwar schlecht geht, aber sie sind bereit, hier im neuen Land nicht, weiß ich, in die Prostitution zu gehen oder sich einzubilden. Sie sind jetzt die besseren Menschen. Das sind sie nicht. Sie sind bereit, einfachste Tätigkeiten auszuführen. Das berührt mich so sehr.
Ja, gut, das
Einfachste Tätigkeiten.
Demut, die Demut, die.
Auch in der Arbeit. Ich habe doch gesehen, die Frau gestern am Schabbat war ich hier auf dem Nachhauseweg. Spreche die Frau an, sagt sie, was machst du? Ich arbeite im Altenheim, ich habe wieder Ärsche geputzt. Und ich muss Blut, weiß ich, Bluttransfer machen. Und füttern, oben rein, unten raus. Oben reingeben, unten wieder abwischen. Und da frage ich sie, wie geht es dir dabei? Ich bin dankbar, Juden dienen zu dürfen. Hallo Deutschland! Ich bin dankbar, Juden dienen zu dürfen, sagt sie mir. Die Last wird zur Lust. Und ich schaue den Juden in die Augen, weil ich froh bin, hier zu sein. Ich bin hier nicht die Grande Dame. Ich freue mich, dass ich 30 Euro oder 25 Euro bekomme. Und ich will nur diesen Dienst verrichten, solange ich hier in Israel bleiben darf. Das ist so eine Demut, Michael.
Ja.
Gut, weiter. 15, 16.
16, Abraham war 86 Jahre, als Hagar Abraham den Ishmael gebar.
Sehr schön. Ganz kurz noch, sie gebar Hagar, sie gebar dem Abraham Ben einen Sohn, ein erbautes, Ben kommt ja von Bina, der Erbaute, der durch die Weisheit gebaute, und sie ruft, und jetzt interessanterweise, Abraham ruft denn seinen Sohn, den ihm gebar Hagar, mit Ishmael. Woher weiß er, dass er den Namen Ishmael geben soll? Gott hat doch der Hagar gesagt, du wirst ihr den Namen Ishmael geben. Woher weiß er, dass er den Namen Ishmael geben muss?
Das ist eine gute
Schließt mich an,
Frage.
dass er das nicht geteilt hat, mein Lieblingsjude.
Ich sage mal, irgendwie wird Hagar Abraham das mitgeteilt haben, aber das wirst du jetzt wahrscheinlich verneinen.
Das heißt, der Geist Gottes war so stark in ihr, dass sie ausgestrahlt hat, ich darf ihn nur Yishmael nennen und nicht Michael Petras Eliyahu oder Yuval Yitzhak.
Ist ja
Der
schön, dass
Geist
heute Pfingsten ist, ja, der Heilige
Gottes.
Geist hat gesprochen, ja.
Der Heilige Geist, der im Hebräischen ja weiblich ist, die Heilige Geistin hat gesprochen. Und Abraham weiß es, er wehrt sich gar nicht mehr, er muss sie gar nicht fragen. Der Geist Gottes, der hier an der Quelle begegnet ist, sagt dir das ja. Und der Geist Gottes kennt ja bekanntlich keine Grenzen. Er sagt dir, du wirst deinen Sohn, den du geboren hast, Ishmael, den Gott erhört. Und damit ist die Brücke natürlich geschlagen zwischen Israel und Ishmael. Israel und Ishmael. Ishmael, gleich spreche ich mit Israel. Und Abraham war 86. Was erklärst du zu 86?
Ja,
Ganz
ich,
kurz Schmunzeln.
ganz
Ja.
kurz Schmankerl, 68, ich bin ja Fan von Friedrich Weinreb oder der Gematria, also der Zahlenmystik. Das 86 ist der Name Gottes, Elohim, ist im Zahlenwert 86. Und der gleichen Zahlen, also Genesis 1,1 beginnt ja Bereshit bara Elohim. Und Elohim oder der Zahlenwert 86 ist auch das Wort Natur, Hateva.
Brillant,
Ja, und
brillant.
da spiegelt sich ja wieder, ich sage es mal auch, ich finde dieses Wort Wildeselmensch sehr, sehr gut. Ja, es spiegelt sich ja wieder die Naturkräfte und der göttliche Funke oder die göttliche Seele, also dieses Ringen, also dieses tägliche Ringen. Israel heißt ja auch, der mit Gott ringt, ja. Ist ja nicht nur das, oder ist nicht das Land Israel gemeint in der Bibel,
Jawohl.
der mit Gott ringt. Und ich habe halt in dieser Geschichte dieses tägliche Ringen mit Gott, ja, auch mit dem Begriff Leid, ja, und steht ja auch schon geschrieben, ich habe das Licht und die Finsternis gegeben, ja, also dieses Thema auch immer, woher kommt Leid, also diese Theodizee-Frage, wo ich sage, ja, auch im größten Leid, ich will jetzt nicht Krankheit beschönigen oder andere Dinge, aber in der größten Dunkelheit, ja, hört dich Gott, und es gibt ja
Sehr
noch
schön.
sehr schönes chassidisches Denkweise, je tiefer, je dunkler, also du fällst, ja, desto höher ist dein spiritueller
Genau.
Aufstieg, ja. Und das konnte ich auch durch dich ja lernen, und du lehrst es ja auch immer, ja, auch diese Weitsicht und zu haben, ja, dein spiritueller Weg ist halt, du hast sie angesprochen, wir sind kinderlos, weil wir keine Kinder bekommen können aus
Aber dafür auf geistiger Ebene bist du ja
genau,
Mitglied.
ja, und aber mit diesem Leid umzugehen, weil man ja auch in Deutschland Kritik ausgesetzt ist, wenn man keine Kinder hat, obwohl die Menschen nicht fragen, warum nicht, ob wir keine wollen oder wir können keine bekommen, um dann aber zu erkennen, also dass Gott mir halt eine größere Aufgabe gegeben hat, zum Beispiel diese Dinge, oder ich sage immer, meine Mitarbeiter sind unsere Kinder, ja,
Moment.
und die Verantwortung zu übernehmen und im größten Leid dann quasi das Licht zu erkennen und es weiterzutragen, ja, und dieser Kampf ist halt ein täglicher Kampf, bei jedem ein bisschen anders da. Und das sind so, Abraham war 86 Jahre, da könnte man ja fragen, ja, warum schreibt man das jetzt, warum 86? Ja, da steckt
Ja.
auch eine tiefe Bedeutung dahinter. Ja? Und das fasziniert mich an. Ich werde ja oft kritisiert oder gefragt, ja, warum nennen wir unsere Serie, die Bibel ist falsch übersetzt? Ja, weil wir zeigen wollen, dass in jedem hebräischen Wort, in jeder Zahl eine tiefe, tiefe Bedeutung dahinter steht. Ja, und wir wollen ja nicht sagen, dass andere Menschen, Christen falsch denken, sondern sie müssen tiefer gehen. Ja,
Ja.
und quasi auch, das motiviert mich ja auch, mit dir zusammenzuarbeiten, auch diese YouTubes zu machen. Oder ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass wir oder du jetzt ein Tonarchiv hast, wo alle Aufnahmen von dir, ja, alle Tiefen nachzuhören sind. Ich werde es verlinken unten, das Labide Tonarchiv, das wir jetzt sukzessive aufbauen, ja, wo man immer wieder dann deine Worte hören kann, nachhören kann. Deswegen schreibe ich auch die Protokolle, die Kurzprotokolle, ja, damit man diese tiefen Weisheiten der Juden von dir einfach als Christen auch mal wahrnimmt und weiter verbreitet, ja.
Ja. Ich möchte noch ganz kurz zu der 86 etwas sagen. Und zwar fällt mir da ein, das Wort, Moment, na, das hebräische Wort Shmonim. Shmonim, ich spreche es immer aus. Shmonim Veshesh hat eine tiefe spirituelle und materielle Bedeutung. Schmonim kommt von Schemen, weil die Bibel ja mit sehr vielen Assoziationen arbeitet. Es ist natürlich die Acht. Die Acht bedeutet immer die Transzendenz. Das will ich auch kurz erwähnen, hast du ja schon mal gesagt. Die Transzendenz, Abraham geht über das Immanenzsein hinaus, er überschreitet seine Grenzen des Festgefahrenseins in der Realität. Und Schesch, die Zahl 6, sind immer die Himmelsrichtungen. Das heißt, es ist die Verknüpfung von Diesseits und Jenseits. Die sechs Himmelrichtungen sind ja nordwärts, südwärts, ostwärts, westwärts, himmelwärts, erdwärts. Das sind sechs Richtungen bei Erneut. Und er verknüpft damit das Transzendente mit dem Immanenten. Durch diesen Vorgang, nun Sohn einer Magd bekommen zu haben, ist er nun endlich Vater geworden. Verstehst du? Er war ja noch kein Vater. Der Hauptvater kommt dann später erst mit Isaak. Das heißt, die Bibel will damit rein numerologisch nach Friedrich Weinrich, unserem geliebten Lehrer, zum Ausdruck bringen. Er überspringt bzw. vereinigt Transzendenz mit Immanenz. Und noch etwas für dich. Das Wort Schemonim enthält das Wort Schemen. Weißt du, was Schemen ist? Schemen.
Habe ich schon mal gehört, kriege ich nicht mehr drauf. Ne, weiß ich nicht mehr auswendig.
Das Öl zum Salben, Öl. Wörtlich heißt es die Öle für dein Kurzprotokoll, dein Brillantes. Das heißt, er ist, übrigens im Hebräischen sagt man, weißt du, wie sagt Buber übrigens? Er war 86 Jahre alt, stimmt? So sagt doch Buber.
Abraham war 86
Und
Jahre.
jetzt kommt noch eine Explosion am Ende. Er war Sohn, im Hebräischen sagt man nicht, er war alt, sondern er war der Sohn von, das musst du aufschreiben. Wenn ich dich auch im Hebräischen frage, sag mal, wie alt bist du? Dann sagst du, ich bin 63 oder ich bin 20. Ich bin aber der Sohn von, das ist der Punkt. Das Hebräische sagt, du bist nicht einfach 86. So langweilig, ich bin einfach abgezählte Zahlen, sondern ich bin der Sohn, ich bin gebaut von der Zahl der Jahre, die mich geprägt haben. Ich wiederhole, das musst du aufschreiben. Wörtlich steht da, Abraham war der Sohn von, der Erbaute von, der Erzeugte von, Sohn von, erbaut von, erzeugt von Ölen, Schemonim, von 80, von den Ölen des Lebens, die mich gesalbt haben, und von Shesh. Und Shesh bedeutet Leinen, ist auch eine Bedeutung. Shesh ist ein Stoff im Orient, der sehr kostbar ist, Leinen. Das wächst ja auf der Natur. Leinen. Das heißt, er hat gesagt, ich habe die Kostbarkeiten des Lebens auf der spirituellen und, Michael, fürs Kurzprotokoll auf der materiellen Ebene bekommen. Das ist doch ein Glanz, finde ich. Das habe ich selbst entwickelt. Ich entwickle auch selbst Gedanken, sehr viele. Ich bin der Sohn von, das musst du schreiben. Nicht einfach, ich bin alt, das ist so ein langweiliges Deutsch. Das Hebräische sagt Abraham ben und die Frau sagt bat. Eine Frau sagt, ich bin die Tochter und die Erbaute von, anders kannst du gar nicht fragen auf Hebräischen. Wenn ich hier auf der Straße heute jemanden frage, am 24. Mal, wie alt bist du? Sage ich nicht, wie alt. Das geht gar nicht im Hebräischen, welches Alter hast du, sondern Sohn von wie vielen Jahren bist du, die dich geprägt haben? Oder Tochter von wie vielen Jahren bist du, die dich geprägt haben? So kann man nur fragen im Hebräischen. Ben Kamaata, Bat Kamaat. Erbaut von wie vielen Jahren bist du? Welche Anzahl von Jahren, sogenannten Jahren Vergänglichkeit, haben dich zu dem Menschen gemacht, der heute vor mir steht? Geht gar nicht anders. Selbst wenn du den Premierminister fragst oder den König von England, kannst du gar nicht anders fragen als der Sohn von, der Erbaute von wie viel bist du? Das ist die Tiefe dahinter. Und darum sagt, ich bin erbaut von Ölen und von Leinen, feinstem Gewebe. Oder, was wir gesagt haben, von Transzendenz und Immanenz.
Sehr
Genau.
schön.
Das heißt, von der 80 und der 6. Jetzt will ich mit dir einen ganz kurzen Sprung in 21 machen, ganz schnell, denn da kommt es ja zum totalen Bruch zwischen Hagar und ihrem Kind und ihrem Sohn. Ich will nur, das geht schnell, dass du ganz kurz vorliest vom Anfang an jeweils wieder drei Sätze. Das geht schnell. In 1. 21, 1 gibt es wieder. Moment. Moment, ist das 21? Genau, in 21.
21, ja.
Lesen es nicht ganz. Nein, nein.
Er ordnete es Sarah zu, wie er gesprochen hatte. An Sarah tat er, wie er geredet hatte. Sarah wurde schwanger und gebar Abraham auf sein Alter einen Sohn zu der Frist, von der Gott ihm geredet hatte. Und Abraham rief den Namen seines Sohnes, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte.
Ja,
Jetzt
ganz kurz, jetzt wird sie selbst schwanger und Gott selbst gedenkt der Sarah, wirklich gedenkt der Sarah, wie er sprach. Und Gott tat zur Sarah, hier ist das die Reihenfolge von Gott gedachte, wie Gott sprach und tat. Gott gedachte, Gott sprach und tat der Sarah, wie er sprach, wie er verkündete, die Triade. Gott gedachte, Gott sprach und Gott tat. Und jetzt wird sie schwanger, Sarah wird zum ersten Mal schwanger. Und sie gebiert ihm einen Sohn, ihrem Alter, seinem Alter, Entschuldigung, zum Zeitpunkt, den Gott ihr gegeben hat. Gott hat alles im Griffe. Und Abraham ruft wieder, das ruft in 3, 21, 3. Er ruft den Sohn, den Namen seines Sohnes, die Bezeichnung seines Sohnes, die göttliche Bedeutung seines Sohnes, welcher ihm geboren wurde, welche Sarah ihm geboren wurde. Und immer wieder die Betonung, dass Sarah endlich schwanger wird, Yitzhak. Das heißt, hier kommt das jüdische Element. Yitzhak heißt, Gott wird lachen. Wiederum, kannst du aufschauen, bist gut, beide sind zukunftsorientiert. Ishmael, Gott wird erhören. Yitzhak, Gott wird lachen. Interessanterweise, beide sind zukunftsorientiert. Ishmael, Gott wird erhören. Yitzhak, Gott wird lachen. Obwohl die Vergangenheit ja eigentlich das Thema war. Gott hat ja erhört auf den Vorgang. Und als sie in der Not war und Gott gebiet dennoch ist die Implikation, dass Gott immer wieder hören wird. Und bei Yitzhak hat ja Sarai gelacht und dennoch wird Gott immer wieder lachen über unsere Kleingläubigkeit. Beide Worte sind sehr zukunftsorientiert. Gott wird lachen und Gott wird erhören. In beiden Fällen ist Gott derjenige, der im Vordergrund steht. Gott lacht uns über unsere Kleinkariertheit, über unsere Unfähigkeit, Sarahs Unfähigkeit und unser aller Unfähigkeit zu wachsen und dennoch begleitet er uns. Und dann steht da in 4, Abraham, hast du schon 4 vorgelesen?
Nehmt Abraham beschnitt Jitzak seinen Sohn zu 8 Tagen, wie Gott ihm geboten hatte.
Hier
Abraham.
ganz kurz wieder die 8, merkst du? 8 wieder. Der Tag der Beschneidung ist auch Schmone und er war vorhin ja bei der Hagar Schmonim. Da ist wieder, Schmone ist die Zahl der Salbung. Wenn ein jüdischer Junge wie ich am 8. Tag beschnitten wurde, heißt das immer, es geht um die Transzendenz, das Überschreiten der 7. Und um die Ölung, es ist ein Ölung, Schemone ist Schemen. Das heißt, er war vorhin im Zeichen der Ölung, der alte Abraham, und sein Sohn wird am 8. Tag Schmone, Schmonim, Schemen, Schmone 8, Schmonim 80 und Schemen das Öl. Er wird auch am 8. Tag, wie Gott, der Ewige, der Herrscher, ihm geboten hat. Und hier wird gesagt, Abraham war 100 Jahre alt, als ihm geboren wurde, als ihm gegeben wurde, Yitzhak, sein Sohn, wiederum, als ihm zugeordnet wurde. Hier sind wir bei der 100 und 100 ist die Eins Gottes, die Einheit Gottes. Hier ist er übrigens Abraham, er wird ja umbenannt, weil er diese großen Erfahrungen gemacht hat mit Gott. In Gott ist mein Vater. Jetzt kommt der Punkt von 6.
Sarah sprach: Ein Lachen hat Gott mir gemacht, all jeder, der es hört, lacht über mich.
Ja.
Und wieder
Weiter.
sprach sie: Wer hätte Abraham zugeraunt? Söhnlein wird Sarah säugen, wohl, einen Sohn habe ich ihm auf sein Alter geboren. Das
Ja.
Kind wuchs groß und wurde entwöhnt, und Abraham machte ein großes Trinkmahl am Tag, da Jitzak entwöhnt wurde.
Jawohl.
Einst sah Sarah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, spottlachen. Sie sprach
Ja.
zu Abraham: Vertreibe diese Sklavin und ihren Sohn, denn nicht soll der Sohn dieser Sklavin mit meinem Sohn, mit Jitzak, erben.
Ja.
Sehr arg war die Rede in den Augen Abrahams wegen seines Sohns. Aber Gott sprach zu Abraham: Nicht sei es arg in deinen Augen um den Knaben und um deine Sklavin. In allem, was Sarah zu dir spricht, höre auf ihre Stimme, denn
Ganz kurz hier, damit wir das in Ruhe abrunden. Das heißt, der Junge wird groß und er wird entwöhnt. Und Sarai sagt ja deutlich, Gott hat mir ein Lachen gemacht. Das ist wichtig. Gott hat mir ein Lachen gemacht. Warum? Weil sie als alte Frau Gott sei Dank nochmal gebären darf. Und sie sagt, das ist wirklich lachhaft. Wenn ich die Biologie betrachte, ist es lachhaft. Aber Gott ist größer als das Begrenzte, als das Lachen. Sie sagt, wer konnte das tun? Ich habe ihm, wer konnte es zuraunen, würde ich sagen, wer konnte es Abraham. Wer hat es Abraham zugesprochen, dass ich Söhne noch stillen kann? Sie betont, dass es ein Wunder ist, dass sie als alte Frau über den regulären Zeugungsvorgang ein Kind gezeugt hat. Und ich habe ihm zu seinem Alter ein Kind gezeugt, betont sie. Ausdrücklich, ein Kind gezeugt. Ich habe ihm ein Kind gezeugt. Und der Sohn wächst und er wird entwöhnt und Abraham macht ein großes Mahl für Yitzhak. Er wird lachen. Jetzt wird es eskalieren, nämlich in 9. Sarah sieht, dass das gleiche Verhalten der Überheblichkeit ebenfalls noch zwischen ihr und ihrem Sohn, ihr und ihrem Sohn passiert. Nämlich, ich übersetze 9 wörtlich, Sarah sieht den Sohn von Hagar, den Erbauten von Hagar, der Ägypterin, wieder der Beengten, welchen sie geboren hat, Abraham, Metzachek. Hier kommt das gleiche Wort von Yitzhak, Metzachek, das heißt, Spottlachen. Hier das Wort Yitzhak Spottlachen. Das heißt, sie hat ihren Sohn dergestalt missinterpretiert, dass er spottet. Er spottet. Er verspottet den Sohn. Das heißt, du merkst, hier ist eine generationsübergreifende Mentalität am Sohn und am Nächsten sich dokumentiert. So, das heißt, es ist eine Weitergabe eines Musters, das die Mutter an das Kind weitergibt. Der Sohn hat es von der Mutter bekommen, nämlich die Überheblichkeit. Und das geht nicht. Lachen ist Überheblichkeit und es ist ein verspottendes Lachen. Und sie sagt ja deutlich in 10, 21, 10, jetzt kommt es, vertreibe, und jetzt kommt der Punkt, wie schreibt es Buber in 10, vertreibe die, nicht die Magd.
Diese Sklavin und ihren
Genau.
Sohn.
Jetzt ist sie nicht mehr die Magd, sondern die Sklavin, weil sie merkt, das ist eine Grenzüberschreitung, die ich nicht respektiere. Das heißt, sie ist zwar noch untergeordnet, aber sie hat nicht gelernt, ihren Sohn zu erziehen, dergestalt, dass er einen Anstand, einen minimalen Anstand ihm gegenüber war. Einen minimalen Anstand des Respekts und der Zuordnung, der Würdigung. Denn sie sagt, ich werde nicht zulassen, dass der Sohn dieser Sklavin mit meinem Sohn, mit Yitzhak, erben wird. Ich werde es nicht zulassen, oder? Ich werde, und wie sagt sie das auch? Denn nicht wird er erben. Sie sagt es noch deutlicher, er wird nicht erben. Warum denkst du, ist sie so, warum ist sie so außer sich? Warum ist sie so aufgebracht?
Ja gut, weil sie halt erkennt, dass Yitzhak nicht zu seiner Berufung kommt, wenn keine Trennung mit Yishmael stattfindet. Ja? Also dieser Bund Gottes, der ja verheißen ist durch diese Geschichte, ja, kommt nicht zum Tragen, wenn hier keine Trennung stattfindet. Ja? Weil halt, ich sage es mal, deswegen finde ich ja dieses Wildeselmensch so genial, das Wort. Weil halt sich Ishmael und Hagar nicht unterordnen möchten. Also ist ja schon wieder eine, ich sage es mal, eine Grenzüberschreitung, ja, zum zweiten Mal, ja.
Das heißt, Hagar hat es unterlassen, ihren Sohn zu erziehen. Sie erzieht ihn nicht. Er spottet, er ist wieder in dieser alten Überheblichkeit der Mutter. Sie hat nicht verstanden, dass sie auch ihren Sohn erziehen muss zu einer Demut. Sie ist vielleicht demütiger geworden, das kann sein. Es gibt ein Midrash, dass sie durchaus demütig war und Gott akzeptiert hat und Respekt gezollt hat in begrenztem Ausmaß, aber ihr Sohn hat es nicht verstanden. Und sie muss ihren Sohn erziehen, denn er ist der Sohn von Abraham und der Sohn dieser Hagar und sie hat ihm nicht die Regeln, die sie gelernt hat, beigebracht. Und die Bibel sagt uns in 12, Abraham ist es sehr böse. Es war wiederum Beene in den Augen Abrahams. Es ist böse, wieder die Augen. In den Augen Abrahams war es böse. Und Gott sagt jetzt etwas Großes in 12. Es darf nicht in deinen Augen böse sein, das, was die Frau, was die Magd macht. Und alles, was du tust, alles, was du zu tun hast, tue und höre auf Sarah, höre. Merkst du wieder die Ambivalenz? Warum macht das noch auf Augen, es kommt wieder auf Augen und Ohren zu sprechen, denn alles, was Sarah zu dir spricht, höre auf ihre Stimme. Wir sind immer wieder in dieser, das will ich zum Schluss betonen, in dieser Ambivalenz. In dieser Ambivalenz zwischen Hören und Sehen. Es scheint in deinen Augen böse, aber höre dennoch auf Sarah, denn ich plane mit der Trennung, ich plane mit der Trennung, höre auf die Sarah, etwas Großes, die beiden können nicht zusammen in einem Gefilde sein. Sie können es nicht. Dazu ist der eine zu wild, zu undomestiziert und der andere zu demütig, indem er bereit ist, auf den Willen Gottes zu hören. Und dennoch sagt Gott in 13 deutlich, ich werde den Sohn der Magd zu einem großen Volk machen. Kisaracha, denn er ist dein Same. Er bekommt einen Segen. Aber der Segen fällt ihm über Abraham zu. Hab keine Angst, es darf in deinen Augen dir nicht böse gut dünken. Ich werde es tun. Und wir fassen dann zusammen ganz kurz, was dann passiert. Agar sitzt am Brunnen, sie rennt weg, das Wasser geht aus und sie schreit zu Gott und weiß nicht, was sie tun soll. Und in 17 steht deutlich da, Gott erhörte, lies ganz kurz 17 vor dem Schluss, wieder die Intentionalität von Hören und Sehen.
Gott aber hörte die Stimme des Knaben. Gottes Bote rief Hagar vom Himmel her zu und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nimmer, denn gehört hat Gott auf die Stimme des Knaben eben dort, wo er ist.
Wir sind wieder bei der alten Dialektik von Hören und Sehen. Gott hörte auf die Stimme des Jungen, so wie Abraham aufgetragen wird, hör auf die Stimme Sarais. Er ruft ihr zu, vom Himmel und sagt dir, warum weinst, warum fürchtest du dich? Gott erhört dich, das ist ja der Name des Sohnes. Ishmael, Gott hört auf dich. Wenn du auf Gott hörst, wenn du Abraham auf Gott hörst und wenn du Hagar auf Gott hörst und bereit bist, dich zu trennen, damit du nun ein eigenes Volk wirst und bereit bist, in der Wüste ihn großzuziehen, weil du erkennst, es ist keine gemeinsame Sprache da. Du hast deinen Sohn nicht erzogen und Sarai will nicht, dass du nochmal probierst. Du hast nicht die Bereitschaft dazu. Dann muss die Trennung passieren. Dann muss die Trennung im Frieden passieren. Diesmal kommt es nicht zu einem großen Wortgefecht. Aber Sarai sagt nur dem Abraham, schmeiß sie raus. Ich möchte das nicht. Die geht weg, ich vertreibe sie und in der Wüste darf sie erleben. Gott wendet sich ja ihr zu. Diesmal darf es ja weitergehen in der Wüste. Sie muss nicht zurückgehen, aber die Erziehung geschieht in der Wüste durch Gottes Anleitung. Und 18, 19, 20 sagt ihr, er wird ein großes Volk werden. Ich habe mit ihm auch Großes vor. Aber du musst die Regel akzeptieren, dass es im gemeinsamen Haushalt nicht gibt, weil du nicht bereit bist, deinen Sohn zu erziehen zur Demut. Das hast du nicht gelernt. Und dennoch akzeptiere ich es, wenn du bereit bist, nun in der Wüste zu sein, unter meiner Leitung. Und jetzt kommt die 19 etwas Großes, noch ein ganz großer Satz. 19 liest 19 und 20 vor.
Gott klärte ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und letzte den Knaben. Und Gott war bei dem Knaben. Er wuchs groß und saß in der Wüste und er wurde ein Schütz, ein Bogenführer.
Ja, merkst du, in 19 heißt es, Gott öffnet ihr die Augen. Sie hat nicht die richtige Sicht immer wieder bei den Augen. Gott öffnet die Augen. Sie denkt, der Junge verdurstet, weil sie in ihrem Behälter kein Wasser mehr hat. Und sie sieht wieder ein Beermain. Sie sieht wieder eine Quelle, wie sie in 16 hatten, in Kapitel 16. Sie sieht dort, füllt den Schlauch und tränkt ihren Sohn. Und Gott spricht wieder zu ihr, indem er mit dem Jungen ist. Und er wird groß und bleibt in der Wüste. Wüste ist ja die Sprachstätte. Ich füge immer zu Wüste, Sprechstätte, Sprech- oder Sprachstätte. Und er wird ein Bogenschütze. Und in den 20 steht deutlich da, und er bleibt in der Wüste. Paran, Paran übrigens ist auch das gleiche Wort, die Wüste, Welt, Pere. Er bleibt, ist auch in der Halbinsel Sinai, ist eine Region in der Wüste, in der Halbinsel Sinai. Und seine Mutter findet ihm eine Frau wieder aus Ägypten, aus der Enge des Landes. Und mit dieser Frau wird er eine Ehe aufbauen. Das ist somit schließt sich der Kreis. Ägypten, Enge, kann nicht mit der Weite Israels leben. Dennoch gibt Gott den Sohn nicht auf. Er hört auf den Sohn. Hagar muss sich trennen, weil Sarai sagt, es geht nicht. Ich sehe, dass die Mentalität, würde man modern Deutsch sagen, zu groß ist. Das Mentalitätsgefälle. Die Mentalitätsspanne ist zu groß. Bitte entsende sie. Das alte Thema mit dem wilden Menschen wird sich bewahrheiten. Paran und Pere sind sehr ähnlich. Schick sie in die Wüste. Aber sie werden uns immer untergeordnet bleiben, denn das Land Paran gehört ja auch den Juden. Sie findet, Agar erkennt, wird endlich ihrerseits gehorsam, sucht ihm eine Frau im Lande Ägypten, Mizraim, Enge, fügt die Frau ihm zu, er heiratet sie, wird dort der Vater des großen Volkes, das ja Gott vorausgesehen hat. Aber dieses Volk bleibt unter der Ordnung Israels. Siehe später die Geschichte Israels, als Gott uns nach Ägypten schickt, nach Mizraim und dort den Ton angibt. Wer wird zu Fall gebracht? Ägypten wird zu Fall gebracht. Wer bleibt? Die Juden bleiben. Ägypten geht kaputt. Wer bleibt? Israel bleibt. Schau dir das heutige Ägypten an, ein Wrack. Welches Land blüht im Vordern und in Israel? Welches Land kollabiert unter seinen ständigen Spannungen und Kriminalität Ägypten? Welches ist das einzig blühende Land im Orient Israel? Gott ist herrschend. Und dennoch, zum Finale, wir sind gehalten, auch ich, der Jude natürlich, gute Beziehungen mit den Ägyptern, mit den Beengten zu führen und dafür zu sorgen, dass wir alle auf Gott hören und Gott ansehen. Das ist das Thema. Sie hat es verstanden. Die Botschaft hat sie sehr wohl verstanden. Wir wohnen nicht mehr im Zelte Abrahams. Das geht nicht. Dazu ist sie überheblich. Sie braucht die Weite der ägyptischen Wüste, der beengten Wüste. Dort begegnet ihr, widerfährt ihr wieder ein Wunder. Die Augen werden ihr geöffnet. Sie sieht am Brunnen, am Auge des Lichtes und des Wassers, Gott ist mit mir. Sie rettet den Sohn, den Gott erhört, und findet ihm eine Ägypterin. Und bleibt in Reichweite von Abraham. Es ist ja nicht ein anderes Land. Es ist ja nur eine Region, eine andere Region. Mizraim wird ja später auch durch Israel dominiert werden. Und König David und König Salomo werden das Land ja erobern und unter Israel einfügen. Aber die Mentalität ist die gleiche. Wenn du auf Gottes Sicht schaust und auf Gott
Oh. Jetzt höre ich nichts mehr. Juval, du bist weg.
Gottes Wort hörst, bist du auch ein Gesegneter. Und die Vorrangigen sind. Von hat sie verstanden, das Heil kommt von den Juden.
Du warst kurz
Ja.
weg, aber jetzt geht's wieder. Jetzt.
Das Gnade ist, das Heil kommt von den Juden. Johannes 4,22.
Ja, alles
Das Heil
gut. Ja.
kommt von den Juden und
Ja.
wir müssen Juden anschauen und wir müssen und auf Gott schauen und über die Juden auch auf Gott hören. Und das hat sie verstanden in der Wüste, die ja ein Nachbargebiet ist zu Israel.
Sehr schön.
Noch eine Abschlussbemerkung deinerseits?
Na gut, gerne, weil ich bin ja immer so ein Fan, so die Kernbotschaft noch einmal zum Schluss mitzugeben aus meiner Sicht. Also die Kernbotschaft, die ich gelernt habe aus diesen zwei Kapiteln, ist, dass trotz Trennung Gott immer da ist. Der Brunnen ist immer da. Und
Sehr schön.
auch bei Hagar, auch der Wasserbrunnen. Und manchmal ist es halt so, dass es getrennte oder verschiedene Wege gibt. Aber Gott, auch wenn man noch nicht sieht und noch nicht hört, ja, der Brunnen ist immer da.
Ja. Der Brunnen des Sehens und der Brunnen wird ja, das ist so interessant, dass eine Ägypterin benennt, eine Ägypterin, eine Begrenzte nennt diesen Brunnen, der nach ihr eine ewige Bedeutung hat in der Bibel. Das finde ich so faszinierend. Brunnen des lebendigen mich Sehenden, Brunnen des lebendigen mich Sehenden, du hast mich angesehen und über den Sohn wird ja auch das Hören zum Ausdruck gebracht. Sie sagt, du hast mich angesehen an dem Brunnen, ich habe etwas gelernt, ich habe eine Einsicht bekommen, ich war uneinsichtig, ich gehe zurück, ich lerne. Und mein Sohn wird genannt werden auf hebräischen Buchstaben. Auf hebräischen Buchstaben, Gott erhört mich. Das heißt, sie ist in der Qualität von Einsicht und Einhören. Sie hat verstanden, ich muss einsehen, dass Gott mir zuspricht und dass ich den Juden mich unterordnen muss, viel lernen muss. Ihnen habe ich mein Leben zu verdanken, sonst wäre ich eine kleine primitive Witzfigur in Ägypten geblieben, im Land der Enge. Und mein Sohn wird durch dich einen jüdischen Namen bekommen, der immer aufs Ewige verbunden sein wird dem jüdischen Volk, denn ich bin Israel und er ist Ishmael. Und die räumliche Nähe zeigt ja die Polarität. Und ursprünglich haben wir ja gesagt in 16, seine Hand wird ihnen ausgestreckt sein, er wird sie behandeln und sie werden ihn behandeln. Das heißt, die Spannungsbeziehung bleibt immer erhalten, immer erhalten. Über Israel und Ishmael, aber wir sind Israel, wir herrschen. Und Gott erhört dennoch den Ismaeliten, wenn wir bereit sind, demütig zu respektieren, dass Gott uns erwählt. Ich habe mich ja nicht selbst erwählt. Gott erwählt uns Juden als die Hausherren im Lande Israel und als die Tonangeber hier im Vorderen Orient. Du siehst ja auch, was die arabischen Länder, die Arabischen Emirate und Dubai derzeit machen. Die kriechen uns doch tief in den Hintern hinein. Die sind alle überzeugt von der führenden Technologie Israels. Die führen das, spüren das ja. Und auch Saudi-Arabien ist überwältigt von unserer Potenz, von Israels Leistungen. Derzeit kollabiert ja der Euro. Wir sind bei 3,32. Seit 30 Jahren, 40, 30, 40 Jahren gab es nicht so einen schwachen Euro, beziehungsweise damals D-Mark, dem Schekel gegenüber. Das heißt, Gott will, dass wir dominieren und dass wir kämpfen und dass wir die Herrschaft haben. Israel heißt Gottes Herrschaft dominiert, ob es Christen passt oder nicht. Punkt. Und ob es Moslem passt oder nicht. Das ist
Also
Gottes lebendiger Moment.
ich finde es auch toll, ihr oder die hebräische Sprache einen Unterschied macht zwischen Weisheit oder Chochma, Verständnis, Binah und dann der Art Erkenntnis. Ja? Also diese, was du jetzt so ausgedrückt hast, diese Erkenntnis der Christen ist sehr wichtig, ja, diese Erkenntnis, die du jetzt so gesagt hast, dieses Da'at, ja. Es reicht nicht, weise zu sein, es reicht nicht, alles zu verstehen, sondern Da'at zu bekommen, ja. Und dann wird Gott erhören und du wirst erkennen, ja. Und diese Einsicht zu bekommen, ja, das ist sehr wichtig. Und das drückt diese Geschichte aus, ja. Wunderbar.
Einsicht und das Einhören.
Ja, schönes.
Liebe Freunde, Sie können mich jederzeit kontaktieren. Website, alles da. Michael Deck, DECK, wie die Decke, hat nicht mehr die Decke vor den Augen. Er ist entdeckt. Michael ist durch Gott entdeckt und er entdeckt seinerseits das Juden. Michael wird ein Kurzprotokoll erstellen, sobald er Zeit hat. Das kannst du ja verlinken mit dem YouTube. Kannst du auch, weiß ich, auf deine Website stellen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute wieder so brilliert haben. Zur Ehre und zum Ansehen, zur Ansicht und zum Ansehen Gottes.
Danke dir.
Shalom,
Ja.
Shalom,
Ja.
mein Freund.
Ja.
Shalom und
Ja.
danke.